HR-Info. Themenabend.
Auch die Redezeit heute zum Thema das Mammutprojekt G20. Wir fragen, was bringen Gipfelrituale und die heftigen Proteste dagegen? Mein Name ist Andreas Kuhn. Ich wünsche Ihnen soweit möglich einen guten Abend. Und ich bin sicher, Sie haben eine Meinung zu diesem Thema. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, vielleicht haben Sie auch eigene Beobachtungen machen können in den vergangenen Tagen, vielleicht auch heute Nachmittag oder heute Abend. Die wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Rufen Sie uns an, kostenlos über die Servicetelefonnummer, die 08000 4417 77, 08000 4417 77. Es geht um das Mammutprojekt G20 mitten in Hamburg. Was bringen Proteste und Gipfelrituale? Und es ist ja sicherlich unbestritten, es war und ist immer wichtig, wenn sich Staatschefs dieser Welt über ihre Erfahrungen und Meinungen austauschen und danach dann möglichst auch noch über einen einheitlichen politischen Kurs verständigen, der nahezu allen Herausforderungen der Erde gerecht wird. Frage bleibt aber, muss das nahezu ritualisiert an herausgehobenen Orten wie im aktuellen Fall mitten in einer Metropole wie Hamburg stattfinden? Denn massive Proteste begleiten ja solche Gipfeltreffen im Grunde schon seit vielen Jahren. Ist da ein echter Gedankenaustausch in solch einem Umfeld, aber auch in einem Kreis von fast 20 Regierungschefs überhaupt möglich? Kanzlerin Angela Merkel, die war heute noch optimistisch, aber vorsichtig optimistisch.
Die Tatsache, dass wir die Präsidentschaft innehaben, bedeutet für mich natürlich, dass ich hier deutsche und europäische Interessen vertreten werde. Auf der anderen Seite bedeutet die Gastgeberrolle auch, dass wir alles daran setzen werden und auch ich alles daran setzen werde, Kompromisse zu finden, um Antworten auf die Fragen zu finden, die für die Gestaltung der Globalisierung wichtig sind.
Eine kompromissbereite Bundeskanzlerin Angela Merkel als Gastgeberin dieses G20-Gipfels. Wir fragen, was bringen die Proteste, die Gipfelrituale? Wird da überhaupt etwas Richtungsweisendes beschlossen?
Keine Ahnung, ob die da was beschließen und wenn, dann nicht in der Öffentlichkeit. Ein paar Sachen werden sie sicherlich bekannt geben, aber die wichtigen Sachen werden unter vier Augen besprochen oder unter 80.
Natürlich bin ich gegen den G20-Gipfel. Dass wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und die jetzt anstehenden Probleme wie Umweltschutz, die werden da nicht diskutiert.
Es könnte auch im kleinen Kreis mehr erreicht werden, als wenn 20 Staatschefs sich da treffen und auf die Schulter klopfen und sagen, ach, eigentlich machen wir ja alles toll.
Ich sehe das mehr als Showveranstaltung, weil da letztendlich bei den Leuten, die heute an der Macht sind, nicht viel rauskommen kann. Sei es Trump, sei es Erdogan.
Sie geben sich vielleicht Mühe, aber es sind zu viele unterschiedliche Ansprüche, die jedes Land mit sich bringt.
Naja, das müsste im Vorfeld ein bisschen demokratischer passieren, würde ich mal sagen. Sonst würde es ja auch nicht zu dieser Konfliktsituation kommen, die jetzt zu erwarten ist.
Ich kann es auch verstehen, dass die Leute das in Hamburg, die da wohnen, stört, dass sie halt so eingeschränkt werden.
Meine Kinder leben in Hamburg. Ich traue mich am Wochenende überhaupt nicht zu denen, weil ja wahrscheinlich Randale sein wird. Und ich denke, man hätte die alle auf ein großes Schiff in den Ozean schicken sollen. Da hätten sie nicht so viel Kosten verursacht.
Ohne Protest kein wirkliches Leben.
Ja, Proteste rund um den G20-Gipfel in Hamburg. Das waren erste Meinungen, die Thomas Christes für uns gesammelt hat. Und Ihre Meinung wollen wir natürlich gerne hören. Kostenlos über die Nummer 08000 4417 77, 08000 4417 77. Wir haben ja heute im Forum innerhalb des Themenabends schon sehr ausführlich über die Erwartungen gesprochen, die an diesen Gipfel gerichtet sind. Natürlich aber auch über die Ausschreitungen, die ersten ernsten Ausschreitungen, die es gab rund um die sogenannte Welcome-to-Hell-Demo, die gestoppt worden ist, danach sich aufgelöst hat. Und all das wollen wir mit Ihnen besprechen. Steht das in einem vernünftigen Zusammenhang? Steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Oliver Wörtgen aus Bergisch Gladbach ist schon am Telefon. Guten Abend, Herr Wörtgen.
Ja, einen schönen guten Abend.
Ihre Meinung?
Ich hab jetzt auch mir im Vorfeld Ihre Internetseite angeschaut und eine Frage picke ich mir auch raus. Was soll dieser Gipfel erreichen? Ich möchte als Erwachsener wirklich verstehen, also eine rationale und eine vernünftige, vor allem eine anständige Begründung möchte ich haben, eine anständige Antwort, besser gesagt. Was soll dieser Gipfel erreichen? Ich sehe da nicht wirklich etwas, was erreicht werden kann mit dem Gipfel. Und dann natürlich, wenn ich das als Erwachsener nicht interpretieren kann, wenn ich das nicht irgendwie verstehen kann, wie soll ich das einem Heranwachsenden, einem Kind beibringen, gerade im pädagogischen Sinne, wo es immens wichtig ist, dann auch solche Interaktionen qualifiziert zu interpretieren. Mhm. Vielmehr vermittelt es mir den Eindruck, man kann heute machen, was man will. Man wird dafür nicht wirklich sanktioniert. Also auf der einen Seite sei es jetzt der Putin, der in der Ukraine Unruhe stiftet, der gegen Schwule ist, sei es der Trump, der am liebsten Frauen begrapschen möchte, oder sei es der Erdogan, der am liebsten die Kurden platt machen möchte. Und wenn man sich dann mit solchen Leuten heransetzt, also an demselben Tisch, soll ich denn auch als Erwachsener das Gefühl machen, ich kann auch tun und lassen in der Gesellschaft, was ich möchte. Es gibt keine Gesetze. Im Endeffekt kann man sich ja wieder mit mir an den Tisch setzen. Mhm. Und das ist dann am schlimmsten bei Jugendlichen und Heranwachsen. Also ich sehe, wie gesagt, keine vernünftige Begründung, die dahinter steckt, auch keine Antwort. Und wenn mir dann jemand versucht, eine Antwort diesbezüglich zu geben, dann verzichte ich darauf, weil ich ganz genau weiß, da kommt auch nichts Rationales bei raus, da kommt nichts Brauchbares raus. Eher bauscht sich dann Frust bei mir auf und nichts anderes. Ich würde gerne darauf eine Antwort haben, vielleicht von Ihren Studiogästen oder wen auch immer.
Gut, wollen wir gerne eine Antwort suchen für Sie. Nicole Rennwert ist Politikwissenschaftlerin, Fachgebiet transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie haben ja schon in der ersten halben Stunde unseres Themenabends solche Gipfeltreffen verteidigt. Wenn Sie das jetzt mal so erwidern müssen, was Oliver Wörtgen gerade gesagt hat, da sitzen Leute, die ohne Frage in den vergangenen Monaten, Jahren zweifelhafte politische Ziele verfolgt haben und zweifelhafte politische Aussagen getroffen haben. Macht das Sinn, dass die sich jetzt treffen und sich sozusagen gegenseitig noch weiter hochschaukeln?
Ich versuche da mal eine vernünftige Antwort drauf zu geben. Ich hoffe, mir gelingt das, denn tatsächlich sind solche großen Gipfel in dieser sehr diversifizierten Zusammensetzung nicht unbedingt von bindenden Gipfelvereinbarungen am Ende getragen. Sie können eine Richtungsweisung geben, sie können bestimmte Tendenzen, wie sich eben die Weltpolitik weiterentwickeln möchte, zeigen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu erkennen, wo werden da Akzente gesetzt. Aber zum Zweiten, es sitzen ja eben nicht nur schwierige Kandidaten am Tisch, wie zum Beispiel Erdogan und Putin. Es sitzt ja eben auch ein Herr Macron mit am Tisch und ein Justin Trudeau und eine sehr rationale Kanzlerin. Und die Chance, die in diesen Gipfeln liegt, ist eben die, dass man die schwierigen Themen eben auch in einer größeren Gruppe bespricht. Es sind ja auch internationale Organisationen Teil dieses G20-Formats. Und eben daraus versucht, für andere weitere Verhandlungen Druck zu erzeugen, bestimmte für Europa wichtige Entscheidungen voranzutreiben.
Ralf Siener, trotz alledem auch an Sie noch die Frage als langjähriger Hörfunkkorrespondent in Brüssel, der die politische Lage auch gerade bei diesen G20 oder G7 oder G8-Treffen da immer ein Stück weit auch beobachtet hat und auch einschätzen kann. Können Sie die Meinung von Herrn Wörtgen verstehen, der da sagt, Mensch, also da sitzen wirklich eigene Kandidaten, eigenwillige Menschen an einem Tisch, Politiker, die für eine eigenwillige politische Richtung stehen, und von denen kann man doch auch in 2 Tagen jetzt nicht plötzlich was Neues, Richtungsweisendes erwarten?
Ich kann Herrn Wörtgen völlig verstehen. Und jeder, der glaubt, dass substanziell hier etwas herauskäme, der ist aus meiner Sicht auf dem Irrweg. Ich sehe das Ganze wirklich so als ein Stück große psychotherapeutische Sprechstunde. Und die Chefärztin ist Frau Dr. Merkel. Und das Interessante ist, dass sich ein Machthaber wie Erdogan, demokratisch gewählt, aber mit den Praktiken, die an den Tag liegt, dass er derjenige war, der Frau Merkel um ein Gespräch gebeten hat. Heute Abend hier in Hamburg im Atlantik-Hotel. Und das, finde ich, ist die kleine Chance dieses Gipfels. Dass solche Figuren wie Erdogan, die Menschen willkürlich einbuchten und behaupten, es handele sich um Terrorbekämpfung, die Leute, die sich für Amnesty engagieren, die in führender Funktion sind, wegsperren, die Journalisten wegsperren, dass die plötzlich ankommen und Frau Merkel um ein Gespräch bitten. Und das wiederum verleiht der rationalen Kanzlerin, der in Anführungszeichen Psychotherapeutin Merkel, eine unglaubliche Stärke in diesem Gespräch. Erdogan hat darum gebeten, sie kann ihm noch einmal daran erinnern, was Menschenrechte bedeuten und dass es nichts mit Kampf gegen Terrorismus zu tun hat, diese Menschenrechte permanent zu verletzen.
Wir sprechen heute mit Ihnen in der Redezeit innerhalb des Themenabends hier auf NDR Info über das Mammutprojekt G20, das noch gar nicht offiziell gestartet ist, aber heute gab es natürlich die ersten Proteste, heftige Proteste, von denen wir schon berichtet haben, und vor allen Dingen sind die ersten Regierungschefs mittlerweile in Hamburg eingetroffen. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. Ist so ein Gipfel eigentlich sinnvoll? Wir haben gerade schon die ersten Antworten auf Fragen von Ihnen bekommen, und wir wollen natürlich uns auch um die Proteste kümmern. Wir haben es vorhin schon berichten müssen, dass heute in Hamburg ein erster doch sehr massiver Protest stattgefunden hat. Es gab da Ausschreitungen Ausschreitungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Jan van Aken von den Linken, der war direkt bei dieser Demonstration, bei der Eskalation dieser Demonstration dabei. Wir werden ihn gleich hören, aber wir wollen jetzt nochmal zu unserem Kollegen Werner Pfeiffer schalten, der mit dem Ü-Wagen dort am Fischmarkt steht, wo diese Demonstration gestoppt worden ist und die sich dann auch aufgelöst hat. Werner Pfeiffer, ist die Situation da vor Ort jetzt ruhiger geworden? Kann man sagen, dass sich das deeskaliert hat? Oder sind da noch immer Gruppen aktiv? Und wo sind die anderen hingegangen, die offensichtlich auch mit Gewaltbereitschaft nach Hamburg hergekommen sind?
Ja, also im Fischmarkt hier in der Fischauktionshalle, wo wir stehen, ist es wirklich richtig ruhig geworden. Ein paar Auseinandersetzungen gibt es noch oberhalb der Hafenstraße. Wir haben Kenntnis davon, dass auf der Reeperbahn es auch irgendwie zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll. Es sollen auch Mülltonnen brennen. Also bei IKEA in der großen Bergstraße soll es Glasbruch gegeben haben. Also da wurden offenbar, aber noch nicht bestätigt, Scheiben eingeschlagen. Also die Demonstrationsteilnehmer haben sich so ein bisschen verteilt, ja.
Und kann man jetzt aus Sicht der Polizei sagen, dass ihre Strategie aufgegangen ist, oder haben sie im Grunde jetzt nur dafür gesorgt, dass es viele kleinere Protestaktionen geben wird, die gar nicht mehr kontrollierbar sind?
Also vorweg gesagt, war klar, dieser Abend, diese Nacht wird sehr heftig werden. Ob jetzt die Demonstration durchgezogen wäre oder sich selber aufgelöst hätte oder aufgelöst wurde von der Polizei, das wäre jetzt auch egal. Trotzdem nochmal vom Ablauf. Um 19 Uhr haben sich ja 12.000 Menschen zu einem Protestzug, zu einem lauten, aber bis dahin sehr friedlichen Protestzug versammelt. Vorneweg, ja, ein schwarzer Block mit ungefähr 1.000 Teilnehmern. Die Polizei hat diesen Protestzug dann um 19 Uhr gar nicht erst losgelassen, sondern gesagt, nein, nehmt bitte Vermummungen ab. Und das ist nicht geschehen. Und aus Sicht der Polizei, so begründet wird es begründet, wurde dann gesagt, okay, wir trennen jetzt diesen schwarzen Block von dem Rest der Demonstration. Und das muss man sich dann vorstellen in der St. Pauli-Hafenstraße, wo es sehr eng ist. Das ist natürlich außerordentlich schwierig. Wir haben viele Augenzeugen gefragt, was dann passiert ist. Und hier ist ein Augenzeuge, der hat das Geschehen aus dem 6. Obergeschoss seines Wohnhauses beobachtet.
Ich meine tatsächlich, dass erst die Polizei losgegangen ist und dann die ganzen Feuerwerkskörper und sowas geworfen worden sind. Also da bin ich mir auch relativ sicher. Auf die Aufforderung von den Polizisten, dass sich die Demonstranten nicht mehr vermummen sollen, haben mindestens von meiner Position aus gesehen 70% dieser Aufforderung auf Feuer geleistet. Dann begann der Angriff, also der Angriff von der Polizei.
Das sind auch die Beobachtungen von den NDR-Reportern vor Ort gewesen. Es gab dann eine Art richtig Panik in dieser engen Straße. Es ist ja auch auf der Wasserseite her diese große St. Pauli-Flutschutzmauer. Auf der saßen viele Menschen, die sprangen dann auch in Angst und Panik darunter. Und dann gab es sehr schnell auch Wasserwerfereinsätze auch von hinten auf dem Fischmarkt. Und dann wurden auch Flaschen auf Wasserwerfer geworfen. Nun haben wir die Situation, die Leute sind verteilt. Ja, dann muss die Polizei sehen, wie es weitergeht.
Werner Pfeiffer aus unserem Ü-Wagen, direkt aus der Hamburger Innenstadt vom Fischmarkt, wo heute die Demonstration, die lange angekündigte Demonstration Welcome to Hell, gestoppt wurde und die sich jetzt aufgelöst hat. Und wir können noch nicht so richtig absehen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Wir halten Sie natürlich auch in der Redezeit weiter auf dem Laufenden. Vielen Dank für diese ersten Einschätzungen. Wir haben auch E-Mails bekommen, zum Beispiel eine von Waltraud Grothher aus Hamburg. Die schreibt, sie vermittelt den Eindruck, dass es nur gewaltbereite Demonstranten gebe bei der Berichterstattung. Egal über welches Großereignis, erwarte ich eine neutrale Haltung bzw. ausgeglichene Berichterstattung. Ich hoffe mal, Frau Grothher, dass wir das jetzt eben ein Stück weit auch bewiesen haben, dass wir gesagt haben, wir lassen also auch durchaus mal stehen, dass offensichtlich hier in diesem Fall zumindest vielleicht doch auch aus Sicht unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort das von der Polizei ausgegangen ist, wobei wir hier noch keine Schuldzuweisung durchführen wollen, das ist ganz klar. Tobias Düchtling aus Lübeck sieht das Ganze auch anders. Es ist doch ganz einfach und immer das Gleiche. Hielten sich die Demo-Teilnehmer an Recht und Gesetz, dann würde nichts passieren. Wollen sie aber nicht, denn es sind keine Demonstranten, sondern Gewalttäter, die ausschließlich auf Krawall sind und auch immer gleich linke und grüne Politiker wie Herr van Aken bagatellisieren den Rechtsbruch und schieben der Polizei die Schuld in die Schuhe, so erwartbar, so langweilig. Und Tobias Düchtling bricht dann auch eine Lanze für die Polizei, sagt, danke an die Polizei, das sind überwiegend junge Beamte, die gesund und ohne Krawall nach Hause zu ihren Familien wollen. Jan van Aken, Sie waren bei dieser Demo dabei, Sie haben die beobachtet. Können Sie diese Meinung denn trotzdem teilen? Sie sagen, also es ist wirklich ein Ritual, das sich da aufstellt und die Polizisten sind im Grunde auch nur die Armen, die das dann letztlich durchführen müssen, was andere Politiker mit dieser Wahl Hamburg denn im Grunde ausgelöst haben?
Also den letzten Satz würde ich unterstreichen, das würde ich sogar teilen, dass die meisten Polizisten, die da vor Ort sind, das sind junge Beamte, wir haben selbst welche getroffen, sind noch in der Ausbildung, die müssen das ausbaden, aber das, was da heute Abend passiert ist, also das, was was jetzt Ihr Reporter vor Ort berichtet und der Augenzeuge aus dem sechsten Stock, das ist genau das, was ich auch so gesehen habe, wie ich das vorhin geschildert habe, das deckt sich eins zu eins. Ich glaube, es ist die Einsatzleitung der Polizei, die hier eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aus meiner Sicht falsche Entscheidung, denn im Moment haben wir das, wenn das stimmt, mit IKEA entglast. Also meine Vermutung wäre, dass jetzt all die Leute, die dort demonstrieren wollten, irgendwo in der Stadt unterwegs sind und es wird wahrscheinlich ganz unschöne Bilder geben. Und meine Vermutung ist, dass genau das gewollt war. Denn wenn man die Leute 4 Stunden durch die Stadt hätte ziehen lassen, wären sie müde gewesen, wäre längst nicht so viel passiert.
Ja, aber warum will die Polizei ungünstige Bilder erzeugen? Das scheint mir unlogisch.
Naja, Sie haben Demisiers Auftritt gesehen, Grotes Auftritt, das Camp in Entenwerder wurde verboten mit dem Argument, da gibt es Gewalttäter. Sie brauchten jetzt diese Gewaltbilder, um zu rechtfertigen, dass sie junge Menschen nicht in Entenwerder zelten lassen. Ich meine, Hamburg war immer eine weltoffene Stadt und plötzlich dürfen Jugendliche nicht mehr hier zelten mit dem Argument, könnte ein Gewalttäter dabei sein. Was ich an sich schon ganz schlimm finde, diesen Generalverdacht, selbst wenn da Einzelne bei sind. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber dieser Generalverdacht, dass dann alle nicht mehr zelten dürfen, das ist ja so, als wenn sie in Hamburg die S-Bahn schließen, weil irgendwie unter den 100.000 Nutzern auch ein paar Schwarzfahrer sind. Das ist ja völlig absurd, dieser Generalverdacht. Und jetzt müssen sie natürlich im Nachhinein diese Bilder erzeugen. Ich habe das vorgestern selbst auf dem Pferdemarkt erlebt. Ich wohne da. Nachbarn waren auf der Straße, um zu diskutieren über G20, über Solidarität. Und auch da war es eine massive Polizeiprovokation. Hat der NDR auch sehr schön geschildert, was da genau passiert ist. Hat sich Gott sei Dank niemand provozieren lassen. Und heute Abend ist es denn gelungen. Der Plan ist aufgegangen. Und ich glaube jetzt, ich will das gar nicht schön reden. Da gibt es auch welche bei, die jetzt wahrscheinlich Scheiben einschmeißen, was ich falsch finde. Aber ich glaube wirklich, so wie ich das vor Ort gesehen habe, die haben sich tatsächlich angefangen zu entmummen. Vor Ort hatte zumindest dieser schwarze Block kein Interesse an dieser Auseinandersetzung. Und die Flaschen, die ich gesehen habe, die geflogen sind, die kamen dann eben vom Rand. Und wie gesagt, also eine Frau, die eher nach Touristin aussah und sicherlich nicht zu den Demonstranten gehörte, die hat eine Flasche geschmissen. So, damit will ich das überhaupt nicht schönreden, dass es da auch Vermummung an sich natürlich ein Problem ist. Und ich weiß nicht, wenn man überhaupt nichts tun will von der Demo aus, dann muss ich mich auch nicht vermummen, oder?
Ja.
Aber am Ende haben die meisten sich dran gehalten und da hätte die Polizei einfach sagen können, jetzt lass uns mal Ruhe in die Stadt bringen, deeskalieren, dann wäre wahrscheinlich viel weniger passiert. Und das macht mir wirklich Sorgen, was dieses falsche politische Spiel da soll.
Ralf Siener, wir wollen ja heute auch über das sogenannte Gipfelritual sprechen. Ist das nicht im Grunde ein Ritual, das wir jetzt hier schon erleben? Also es gibt da Regierungschefs, die sich treffen, die versuchen, Weltpolitik zu gestalten in vielerlei Themen. Und da gibt es natürlich dann auch Provokationen, auch schon innerhalb der Themenlage, muss man sagen. Dann gibt es Gruppen, die sich natürlich für das eine Thema besonders interessieren und die da auch sehr engagiert dran arbeiten. Es sind ja auch Gruppen eingeladen, regelrecht zu diesem Gipfel. Das wissen wir ja auch. Nicht nur Politiker sind ja da, sondern es gibt ja teilweise auch Organisationen, die da mitwirken können bei den Gesprächen. Aber im Grunde kennt man das doch schon. Es gibt diese Gipfel, dann gibt es Gegendemonstrationen, dann gibt es Auseinandersetzungen mit der Polizei, dann gibt es Politiker, die sich betroffen zeigen und am Ende gibt es dann so eine Wischiwaschi-Erklärung. Also ist das nicht im Grunde ein Ritual, bei dem man sagen muss, ist das noch zeitgemäß oder ist es vielleicht so sinnvoll, wie das Martin Schulz heute gesagt hat, man müsste im Grunde das immer grundsätzlich am Sitz der Vereinten Nationen durchführen in New York. Da ist das dann einigermaßen planbar, überschaubar und da können die sich treffen.
Also man könnte das meinen, das ist immer dasselbe Kasperle-Theater und man könnte es sozusagen als Kasperle-Theater nachspielen, aber ich sehe schon so ein paar Unterschiede diesmal. Wenn man sagt Wischiwaschi-Protokoll zum Schluss, Merkel will gerade nicht Wischiwaschi, sondern sie will durchaus, dass, wenn es ein Protokoll gibt, und das wird es ja wahrscheinlich geben, dann die Unterschiede benannt werden. Das wäre mal eine erfrischende Neuigkeit. Also ohne jetzt Trump demonstrativ in die Ecke zu stellen, 19 gegen 1, das wäre natürlich so ein bisschen beschränkt, aber doch klar zu machen, nein, beim Klima sind wir absolut nicht einer Meinung. Und wenn es beim Handel keine Einigung gibt, und da hängen viele Arbeitsplätze hier in Hamburg, da hängen viele in Deutschland dran, in der EU, das ist der größte Investor der Welt, der größte Exporteur, der größte Importeur, wenn es da keine Einigung gibt, dann sagen, nein, da sind wir uns nicht einig geworden. Also insofern finde ich den Merkel-Ansatz doch einer gewissen Ehrlichkeit, sagen wir mal einer 80-prozentigen, das ist ein kleiner neuer Akzent. Dann gibt es neue Akzente am Rande. Es ist eben erwähnt worden, auch das Think-Tank-Treffen, das Frauentreffen und so weiter. Ivanka Trump soll ja angeblich hier nochmal auflaufen mit Königin Maxima, Rolle der Frauen in Afrika, der Unternehmerin und so weiter. Aber am Rande haben zum Beispiel Schulen hier aus Hamburg sich die Gipfelthemen vorgenommen. So, Klima, Handel, existenziell wichtige Themen, Afrika, Flüchtlingskontinent, haben das in ihren Lehrplan eingebaut, sind hier aufgelaufen, hier in unsere Journalistenhalle beim Gipfel. Und Seibert, der Merkel-Sprecher, hat ihnen gesagt, ich mache mit euch ein Hintergrundgespräch. Ihr könnt mir Fragen stellen. Und die haben kritische Fragen gestellt. Ist das jetzt gut, wenn wir in Afrika investieren? Wollt ihr mehr Nestlé haben, die afrikanisches Wasser aus dem Boden saugen und den Afrikanern für unbezahlbares Geld verkaufen und nach Europa exportieren? Ist das euer Afrika-Konzept? Kritische Fragen an die Bundesregierung. Durchaus andere Akzente. Also insofern ja. 90% das Kasperletheater, das wir kennen, aber 10% doch etwas anders.
Unser Thema heute in der Redezeit innerhalb des Themenabends, das Mammutprojekt G20. Was bringen die Gipfelrituale, was bringen die Proteste, über die wir jetzt gerade auch schon berichten mussten? Gerne diskutieren wir das mit Ihnen in der Redezeit. 08000 44 1777, 08000 44 1777, die kostenlose Servicetelefonnummer für Ihre Meinung oder Ihre Fragen zum Thema heute in der Redezeit. Karl-Heinz Gonschior ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Gonschior.
Ich stehe hier im Stau seit 2,5 Stunden. Man muss sich das vorstellen, dass Hamburg durch die Alster-Kuch-Chaussee, die gesperrt ist, für die Gäste, die vom Flughafen kommen, eigentlich jetzt halbiert wurde. Und es sind aber Tausende von Autos, die hier rumstehen und nicht nach Hause kommen. Ich komme von der Arbeit, habe schon eine Stunde länger gearbeitet und finde es vom Senat, von der Planung her, von der Idee, diesen Gipfel hier zu bringen, hört sich alles ganz schön an, aber eigentlich ist es rücksichtslos. Ich bin sehr enttäuscht von unserem Bürgermeister und dieser Gipfel, der hat ja in Hamburg nichts zu suchen. Die Stadt ist schon so verkehrstechnisch blockiert durch 5 große Objekte, die umfahren werden müssen. Friedhof, Alster, Flughafen, Park und so weiter und so fort. Da hat man jetzt die Situation, dass die halbe Stadt hier schon auf der Straße steht und nicht weiterkommt.
Also Sie sind genervt. Können Sie denn schon absehen, wann Sie etwa zu Hause sein werden? Ist das schon vorstellbar?
Naja, ich habe jetzt 1,5 Kilometer geschafft. Und ich muss nach Wandsbek. Ich muss noch 8 Kilometer.
Ja, dann wünschen wir Ihnen,
dass es jetzt nach einem Kilometer ein bisschen flotter geht. Ja. Aber es stehen unheimlich viele Autos hier, überall.
Herr Gonschior, dann wünschen wir Ihnen starke Nerven und auf dass Sie vielleicht morgen ein bisschen mehr Glück haben. Tut mir leid, dass das Sie nun so heftig erwischt hat, aber Sie sind ja offensichtlich, wie Sie gerade gesagt haben, nicht der Einzige, der da heute in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Trotzdem einen guten Abend und hoffentlich kommen Sie jetzt doch schneller voran. Gerd Clausen ist am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Ja, wie sinnvoll ist der G20-Gipfel? Wie sinnvoll ist diese Redezeit? Ist sie sinnvoll? Ja, sonst würden Sie es nicht machen. Und ja, sonst würde ich nicht anrufen. Wir müssen ja irgendwie auch so ein bisschen die Welt retten. Und wenn die Redezeit sinnvoll ist, dann ist es allemal auch sinnvoll, wenn sich die Großen und die Mächtigen der Welt mal treffen. Ich finde, es ist eine sehr interessante Gemengelage, sowohl thematisch, das geht ja, das haben Sie eben angesprochen, von Handel über Klima bis Syrien. Und auch die Leute, die kennen sich ja kaum. Trump ist neu im Team. Erdogan ist nicht mehr der vor 5 Jahren noch war. Putin mit seiner Ostukraine, Merkel, Saudi-Arabien, also ziemlich bunt gemischt. Und man kann nicht kommunizieren. Also jeder wird irgendwo sein Statement abgeben. Keiner will sich da gänzlich die Blöße geben und unbeliebt machen. Also ich denke mal, auf dieser Beziehungsebene wird sich einiges tun, auch an Allianzen. Und ich bin durchaus gespannt auf das Ergebnis. Ich gebe aber auch meinem Vorredner recht, ob man das nur gerade im Zentrum einer Millionenstadt machen muss mit den ganzen Beeinträchtigungen. Das ist schon fragwürdig und kostspielig. Es sei denn, man nimmt das auch mal als Manöver, um unter realen Bedingungen zu testen, wie die Zusammenarbeit von Polizei, Bundespolizei, Geheimdienst, Verfassungsschutz und Militär funktioniert. Mhm. Und das vor dem Hintergrund einer sich insgesamt zuspitzenden Gefährdungslage. Ansonsten, die Vorschläge gibt es ja auf dem Flugzeugträger, auf Helgoland oder im UN-Gebäude. Das wäre logistisch bestimmt viel, viel einfacher.
Mhm. Ja, fragen wir doch nochmal Nicole Rennwert, die ja gesagt hat, Gipfeltreffen sprechen miteinander immer wichtig. Ich glaube, das ist ja eigentlich auch unstrittig, aber auch an Sie nochmal als Politikwissenschaftlerin und vor allen Dingen als Kennerin der transatlantischen Beziehungen, wäre das nicht wirklich sinnvoll, wenn man das tatsächlich mal in New York machen würde, am Sitz der Vereinten Nationen? Da sind ja sowieso einige der Regierungsvertreter häufiger mal vertreten.
Das ist sicherlich eine Überlegung wert, denn was von den Bürgern abverlangt wird, ist ja enorm. Der Hörer, der jetzt beschrieben hat, wie er im Stau steht, ist ja nur ein Beispiel dafür, wie schwierig das ist, in den Tagen, wenn dieser Gipfel stattfindet, ein normales Leben zu führen. Und das ist sicherlich etwas, wo man sich überlegen muss, ist die Schiff-Idee nicht auch charmant? Zu Ihrer Kernfrage hier, welche Zukunft, welchen Sinn macht das mit diesen Gipfeln? Ich glaube, wir haben eben kein Ritual bei diesem G20-Gipfel. Wir haben eine völlig neue Situation, nicht nur wegen der neuen Personen. Das ist auch sehr wichtig, dass die sich treffen. Wir haben eben auch eine Weltordnung, die ins Wanken geraten ist, weil viele der Konflikte eben transnational sind, ein anderes Herangehen verlangen als traditionell. Und es scheint so, als hätte diese Weltgemeinschaft, die in der G20 in kleiner Form sich vertreten sieht, da keine Instrumentarien bisher entwickelt, die tatsächlich die großen Krisen und Konflikte gut beheben kann. Und das Unbehagen über zum Beispiel auch einen Präsidenten, der sagt, Handel, der Freihandel sollte eingeschränkt werden, das spürt man eben auch in Ländern wie China, die jetzt plötzlich sagen, uns ist das aber ganz wichtig. Also man hat zuweilen den Eindruck, die Namensschilder bzw. die Länderschilder wirken nahezu vertauscht.
Jan van Aken, Sie sind aktueller Politiker, aktiver Politiker für die Linken im Bundestag. Können Sie diese politische Einschätzung denn doch nicht auch irgendwo teilen und sagen, okay, gerade jetzt angesichts dieser vielen Krisen, angesichts der Herausforderungen, auch was den Hunger in Afrika angeht und Ostafrika angeht, ist es sinnvoll, dass sich egal wo und egal wie wenigstens die Leute mal an einen Tisch setzen?
Ja, da hatte der Hörer ja völlig recht. Miteinander reden hilft immer. Das wissen wir aus dem Privaten und dem Politischen erst recht. Solange die miteinander reden, schießen die nicht aufeinander. Also insofern, selbst wenn es kein praktisches Ergebnis gibt, dass die sich treffen, Beziehung pflegen, Austausch haben, einzelne Krisen mal ansprechen können, das ist immer richtig. Das ist auch gar nicht meine Kritik, sondern meine Kritik ist, dass dieser G20 eben nicht nur dafür da ist, dass geredet wird, sondern es ist ja die zentrale Frage, zwei Dinge. Erstens, wer redet da überhaupt miteinander? Also wenn wir jetzt über Fluchtursachen reden, kein einziges Land, aus dem Flüchtlinge kommen, sitzt mit am Tisch. Also wenn ich über Fluchtursachen rede, müssen andere 19 Staaten zusammenkommen als diese hier. Wenn ich über Hilfe für Afrika rede, dann geht es nicht, dass da nur ein einziges afrikanisches Land mit am Tisch sitzt. Also die Auswahl der Länder muss sich doch der Frage anpassen. Das ist eine, die eine Kritik. Und das zweite ist, die reden ja nicht nur miteinander. Die entscheiden auch. Und da, finde ich, wird es ganz kritisch, wenn die 19 reichsten oder aus den 19 reichsten Ländern, die da zusammenkommen und dann Entscheidungen für den Rest der Welt treffen und die Ergebnisse...
Das sind ja aber keine verbindlichen Entscheidungen, die hier getroffen werden.
Naja, da gibt es schon...
Absichtserklärungen.
Da gibt es aber schon Absprachen und wenn jetzt auf der Tagesordnung ganz oben steht von Angela Merkel Compact with Africa, dann haben sie sich zweimal vor ein paar Wochen in Berlin getroffen mit afrikanischen Ländern, aber hier werden Entscheidungen gefällt in diesem Compact for Africa. Da steht das ganze grauenvolle im Programm von Ausbeutung eigentlich drin. Da steht drin, dass Mehrwertsteuer erhöht werden soll in den afrikanischen Ländern. Das trifft die Ärmsten am Deutschen. Da steht drin, dass die reichen Konzerne im Norden sich an Infrastruktur in Afrika bereichern können. Also all das, was wir bekämpfen, diese ungerechte Globalisierung, das steht da drin. Und das ist der zweite Grund, warum ich G20 ablehne. Und deswegen ist mein Vorschlag, das immer einmal im Jahr im September am Rande der Generalversammlung zu machen. Nicht nur die Frage, kann eine Stadt wie Hamburg das aushalten und die ganzen Verkehrsprobleme, ich sehe das heute ja auch, wenn ich mit dem Rad herfahre, der ganze Verkehr steht still. Das ist nicht der einzige Grund, sondern der Hauptgrund ist die Entscheidung. Die müssen in der Generalversammlung fallen. Da sitzen 193 Staaten gleichberechtigt. Mhm. Spricht nichts dagegen, dass diese 19 Staaten oder andere 19 Staaten oder 25 oder 5 in der Woche davor miteinander reden. Mhm. Aber dann sind die in New York. Mhm. Fast alle, die heute hier in Hamburg sind, sind im September in New York. Dann spart man sich die ganze Logistik. Man kann hier in Ruhe Fahrrad fahren durch Hamburg. Und
Autofahren.
Und die, naja, ich bin nicht so sehr fürs Autofahren, aber das sind jetzt wahrscheinlich hören hauptsächlich Autofahrer zu, auch Gruß an die. Aber das Entscheidende ist doch, vorbereiten, miteinander reden, ja, Entscheidung bei der Generalversammlung.
Ralf Siegner, können Sie diese Meinung teilen, dass Sie sagen, okay, möglicherweise sitzen da auch zu den Themen diejenigen zusammen, die wieder von oben herab über andere entscheiden?
Ja, das ist schon richtig. Also es ist nicht nur ein afrikanisches Land. Hier mit Südafrika ist es auch Guinea dabei. Aber aus meiner Sicht wäre zum Beispiel ein Land wie Botswana, das es schafft, seit Jahren friedliche Machtwechsel hinzubekommen, das seit Jahren als wenig korrupt gilt, als ausgesprochen friedlich, ohne Bürgerkriege. Das müsste eigentlich hier mit an den Tisch, sozusagen als leuchtendes Beispiel für viele andere afrikanische Länder, deren Eliten die Bevölkerung gnadenlos ausplündern, die nur an der eigenen Selbstbereicherung interessiert sind und an dem eigenen Machterhalt, also Figuren wie Ugandas Museveni zum Beispiel, Kagame in Ruanda ist zu nennen, dann auch die Führungsfiguren in Kenia und viele andere. Also insofern wäre ein leuchtendes Beispiel hier sicherlich sinnvoll gewesen. Ich glaube aber trotzdem, dass begrenztere Treffen wie G20 Plus, könnte man in dem Fall sagen, schon ihren Sinn machen, weil sie profilierter sind als irgendwas am Rande einer Generalversammlung, weil sie mehr Weltinteresse hervorrufen und auch mehr Initiative. Nur ein Beispiel. Die Weltbank hat ein Konzept entwickelt, sagt, Freunde, wir müssen zum Beispiel Unternehmerinnen in Afrika mehr Chancen geben, Chancen auf Kapital. Frauen bringen Afrika voran. Frauen haben in Afrika null Bodenrechte. Sie können ohne weiteres aus ihren Häusern vertrieben werden. Wenn ihr Mann stirbt, dann kommt der Bruder, die Frau muss das Haus verlassen, muss in einen Slum umziehen. Da muss etwas geschehen. Wenn der Kontinent eine Chance haben will, dann geschieht das nicht dadurch, dass wir mehr Geld da reinpumpen. Das ist völliger Unfug, sondern es geschieht dadurch, dass dieser Kontinent sich reformiert. Und er reformiert sich dann, wenn Frauen zum Beispiel mehr Rechte bekommen. Das ist eine Initiative der Weltbank gestartet für diesen Gipfel. Insofern finde ich, dass das Format im Prinzip Sinn macht. Es müssten nur mehr Länder aus dem betroffenen Kontinent dazu als Gäste eingeladen werden.
Es gibt ja anlässlich solcher Gipfel auch die Möglichkeit, sogenannte Alternativgipfel abzuhalten, die dann sozusagen auf die Thematik von einer anderen Sichtweise her hinweisen und die dann auch entsprechend natürlich bearbeiten. Britta Freit aus Hamburg war auf so einem Alternativgipfel. Guten Abend, Frau Freit.
Schönen guten Abend.
Ja, Ihre Erfahrung?
Ja, ich war heute auf diesem Solidarity Summit, so heißt das ja, auf Kampnagel und der war auch an anderen Veranstaltungsorten. Und ich habe da Veranstaltungen besucht, wo es darum ging, wie globale Entwicklung aussehen kann, die gutes Leben für alle ermöglicht. Und zwar so, dass die Ressourcen des Planeten nicht verbraucht werden oder so verbraucht werden, dass sie halt ausreichen. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es halt darum ging, nicht auf mehr Wachstum zu setzen, sondern zu sagen, Wachstum, wie wir das bisher gedacht haben, ist der falsche Ansatz, sondern wir müssen versuchen, mit dem auszukommen, was da ist und vielleicht auch zurückstecken und als reiches Land auch sagen, wir verbrauchen nicht mehr so viel, damit es den anderen besser geht. Also ich habe mir so eine Zahl gemerkt, es waren 850 Millionen Menschen, glaube ich, die auf der Welt hungern. Das ist ja fast eine Milliarde. Und eine Milliarde, also das Essen für eine Milliarde Menschen wird auf der anderen Erdhalbkugel weggeworfen. Das fand ich so im Vergleich so erschreckend, dass ich dann gedacht habe, ja, da muss man wahrscheinlich umdenken und auch bei sich anfangen.
Das heißt also, Sie glauben, dass so ein Gipfel im Sinne dessen, dass er auch andere Menschen oder Menschen anregt, auch aus anderen Perspektiven auf die Themen dieser Welt zu gucken, dass er durchaus Sinn macht, wenn man eben zulässt, dass die Facetten eben nicht nur von diesen 19 Regierungschefs bzw. 20 mit der EU besprochen werden, sondern dass eben auch die anderen Sichtweisen, Blickwinkel wahrgenommen werden, möglicherweise auch dann ein Stück weit mehr umgesetzt werden in der täglichen Politik.
Ja, absolut. Also ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass da so zwei Seiten aufgemacht werden. So die Alternativen, die ja dagegen sind und die Herrschenden, sage ich jetzt mal ganz simpel. Und je nachdem, auf welche Seite man sich schlagen will, sind die einen die Guten und die anderen die Bösen. Das kann man ja unterschiedlich bewerten. Und dadurch werden aber Fronten aufgemacht, die der Sache gar nicht gut tun. Also ich habe da heute, das war der ehemalige Energieminister von Ecuador, da hat er gesprochen. Und der war ja nun mal in einer Regierung drin und er hat einfach gesagt, ja, ich bin aber zu der Erkenntnis gekommen, das ist nicht richtig so zu handeln. Wir müssen offener und alternativer handeln und neu denken. Und ja, ich glaube, mehr Offenheit würde allen gut tun und sich einander zuhören und nicht gleich dicht machen und sagen, nee, das können wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, vielen Dank, Britta Freit, für diese persönlichen Erfahrungen. Das Mammutprojekt G20 ist unser Thema heute im Themenabend, jetzt in der Redezeit. Wir fragen, was bringen diese Gipfel diese Gipfelrituale, was bringen die Proteste dagegen? Und das wollen wir gerne mit Ihnen diskutieren. Die kostenlose Telefonnummer ist die 08000 44 1777. 08000 44 1777. Der G20-Gipfel, der noch gar nicht richtig begonnen hat, beschäftigt uns natürlich auch heute. Die ersten Proteste, leider auch die ersten heftigen Proteste, auch gewaltigen Proteste, gewaltsamen Proteste hat es wohl heute Abend gegeben. Und wir wollen nachher nochmal zu unserem Reporter Werner Pfeiffer schalten, aber jetzt von Ihnen nochmal wissen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht, welche Sichtweise haben Sie auf dieses Thema, deswegen rufen Sie an, kostenlos 08000 44 1777. Nicole Rennwert ist Politikwissenschaftlerin, Fachgebiet Transatlantische Beziehungen, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Sie haben ja vorhin auch diese Gipfeltreffen nochmal verteidigt, eigentlich tun Sie das die ganze Sendung über. Die Frage ist jetzt nochmal, wenn wir das jetzt gerade hören, was Frau Freitag geschildert hat, dass da also offensichtlich bei solchen Gipfeln ja in einem zwar transparent wirkenden, aber ja doch in einem abgeschotteten Bereich Staatenlenker, Machthaber, wie immer man sie nennen will, da miteinander diskutieren. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben viele, die auch sehr interessante Blickwinkel entwickeln oder ganz andere Schwerpunkte bei der Themensetzung haben. Ist es nicht sinnvoller, wenn man sich sozusagen mit denen gemeinsam an einen Tisch setzt und sagt, okay, wir reden viel, viel mehr und viel intensiver untereinander und miteinander und können uns dadurch viel positiver ergänzen?
Unbedingt, weil wir werden keine vernünftige Ordnung in die Welt bekommen, wenn wir eben nicht mit alternativen Gedanken uns beschäftigen und das auch in einem entsprechenden Format. Was, glaube ich, unterschätzt wird, ist die Vorbereitung des G20-Gipfels. Es gab ja eben, da habe ich eben schon mal darauf hingewiesen, zahlreiche unterschiedliche Formate. Und gerade Afrika ist ja ein wunderbares Beispiel, denn die Bundesregierung hat sich ja mit dem Compact for Africa und der mit dem Marshallplan für Afrika zum Ziel gesetzt, Engagement, Kooperation, Hilfe für Afrika zu intensivieren. Das war lange ein Kontinent, der hat in der deutschen Außenpolitik keine Rolle gespielt oder nur eine untergeordnete Rolle. Der ist jetzt sehr stark in den Fokus geraten und es gibt zahlreiche Initiativen mit afrikanischen Ländern, eben an Projekten zu arbeiten, wie man zum Beispiel Ausbildung, eine Zukunft in diesen Ländern mittragen kann. Und da bietet dieser Gipfel sicherlich nicht die wichtigste Plattform, aber die ganzen Veranstaltungen, die vorher stattgefunden haben und die auch weitergetragen werden, spielen ja eine Rolle. Bei diesem Gipfel, da bin ich ganz von überzeugt, wird auch für weitere Hilfe und Unterstützung, gerade von der Bundesregierung in Afrika, bei diesen Ländern, die ja nun mal 80% der Weltwirtschaft darstellen, geworben.
Was Sie jetzt nicht sehen konnten, weil Sie ja im Studio in Berlin sitzen und Jan van Aken hier bei mir im Studio in der Roten Baumchaussee in Hamburg, er hat den Kopf geschüttelt die ganze Zeit. Sie sehen das anders.
Ja, also wenn man diesen Compact for Africa gelesen hat, diesen Text, da dann noch von Hilfe für Afrika zu reden, das ist echt schlimm. Das ist keine Hilfe für Afrika, das ist Hilfe für die deutschen Baukonzerne. Also Infrastruktur für Afrika ist völlig richtig. Muss ausgebaut werden, daran hakt es. Aber was jetzt auf diesem G20-Gipfel beschlossen werden soll, ist, dass es eine Hilfe ist, die in Public-Private Partnership, das heißt diese Bahnlinien, Flughäfen, Häfen, was immer, soll sozusagen in eine Zusammenarbeit zwischen privaten Firmen und dem jeweiligen Staat in Afrika gebaut werden. Das heißt am Ende nichts anderes, als dass private Firmen aus dem Norden am Ende Geld daraus ziehen, über Gebühren, die eingenommen werden, was auch immer. Das heißt Geld, was, wenn man das öffentlich baut dort, mit wirklicher Hilfe in dem Land bleiben würde. Das heißt, am Ende geht es darum, Beschäftigung und Einnahmen, langfristige Einnahmen für die Konzerne hier im Norden zu schaffen. Natürlich steht am Ende der Hafen oder der Flughafen in dem Land, aber das Geld fließt hier in den Norden. Das ist auf Dauer keine Hilfe. Das ist wirklich Ausbeutung pur. Das erinnert mich wirklich an Kolonialismus wie vor 100 Jahren. Eine wirkliche Hilfe für die Menschen in Afrika sieht anders aus. Ich habe früher jahrelang bei Greenpeace gearbeitet im Bereich Landwirtschaft in Afrika und da sehe ich einfach den Unterschied. Wenn die G8 damals ein Landwirtschaftsprojekt für Tansania beschlossen haben, geht es nur darum, die teuren Chemikalien aus dem Norden in Massen dahin zu verkaufen, um dann irgendwelche Lebensmittel wieder hierher zu importieren. Da geht es keine Sekunde um die Menschen in Afrika und deswegen ist mein Vorschlag, Hilfe für Afrika ja, aber dann gehen Sie mal lieber auf einen Alternativgipfel, da werden die richtigen Konzepte entwickelt, nicht in den Messehallen.
Ich sitze ja jetzt in Berlin und schüttel auch ein bisschen den Kopf.
Ja, ich schüttel ja auch.
Nicht. Weil ich vielleicht ganz kurz darstellen
schütteln
möchte.
Schütteln Sie sich kurz und dann vielleicht Frau Rennwart, aber dann bitte auch noch mal Herrn Siener als sozusagen als
Schiedsrichter. Ich mache das ganz flott. die, ich glaube, Herr von Aken hat nicht so richtig verstanden, wie deutsche Wirtschaftsunternehmen im Ausland, gerade in Afrika, auch arbeiten. Wenn Sie sich den ganzen Bereich der erneuerbaren Energien anschauen, dann sind da sehr viele deutsche Mittelständler beteiligt. Und die werden, wenn sie in Afrika sind, afrikanische Firmen, genauso wie sie in China chinesische Firmen werden. Das heißt, die Angestellten kommen aus diesen Ländern. Die werden da geschult und ausgebildet. Die profitieren von dieser exzellenten, von dieser Wissensvermittlung. Und es geht nicht nur das Geld in den Norden, sondern da wird dauerhaft Werte, werden da dauerhaft Werte geschaffen. Und es gibt viele Beispiele, Wasserkraft ist eins, wo das wunderbar funktioniert.
Ralf Siener, ich hatte Sie jetzt gerade als Schiedsrichter ernannt oder zum Schiedsrichter ernannt. Vielleicht können Sie das nochmal als politischer Beobachter, als Korrespondent ein Stück weit zusammenfassen.
Also ich möchte ja nicht Schiedsrichter sein. Ich habe 5 Jahre in Afrika gelebt, in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Und meine Kernthese wäre, es gibt gar keine Hilfe für Afrika. Afrika muss sich selber helfen. Natürlich gibt es all die Geschichte, die Afrika erlitten hat durch uns. Und natürlich gibt es Konzerne, die Afrika gnadenlos ausbeuten, das ist überhaupt keine Frage. Der Kern lässt sich durch keinen Marshallplan für Afrika leisten, sondern in Afrika müssen die sozusagen Eliten gestärkt werden, die gegen die herrschenden Eliten vorgehen. Afrika wird ruiniert von innen. Und wer sich von innen ruiniert, dem kann von außen nur begrenzt geholfen werden. Wenn es eine begrenzte Hilfe von außen gibt, das, was die Bundesrepublik macht mit Ausbildung, im Gegensatz zu den Chinesen, die nur Projekte reinknallen, um Rohstoffe rauszuziehen, das ist ein richtiger Ansatz. Aber der Kern muss in Afrika selber geleistet werden. Und deswegen sagen afrikanische Soziologen, verschont uns mit euren Marshallplänen, verschont uns mit euren Entwicklungsmilliarden, helft uns lieber, dass wir von innen heraus den Kontinent entwickeln.
Thema heute in der Redezeit, der G20-Gipfel, der noch gar nicht offiziell begonnen hat, der aber schon seit einigen Tagen Wellen schlägt, seit heute Mittag kann man sagen, ganz besonders intensive Wellen. Die ersten Regierungschefs sind eingetroffen in Hamburg. Es gab auch leider heute Abend schon eine erste, etwas heftigere Demonstration, bei der es offensichtlich auch Verletzte gegeben hat, auf beiden Seiten, Seiten der Demonstranten, aber auch auf Seiten der Polizei. Wir schalten übrigens nicht mehr zu meinem Kollegen Werner Pfeiffer, der dabei ist, jetzt erstmal zu schauen, wo sich sozusagen diese aufgelöste Demonstration jetzt sich hin entwickelt hat. Wir halten sie natürlich aber im Laufe des Programms weiter über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden. Deswegen heißt es ja auch laufendes Programm. Und wir wollen und hoffen, dass da nicht mehr viel passiert heute Nacht in den nächsten Stunden in Hamburg. Aber wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann können Sie uns gerne anrufen. Und zwar unter der kostenlosen Servicetelefonnummer 08000 4417 77. Das Thema, was bringen Proteste und Gipfelrituale anlässlich eines G20-Treffens, in diesem Fall in Hamburg. Hiske Debuhr aus Emden am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Debuhr.
Ja, ich wollte anmerken, dass man, wie das ja schon gesagt wurde, von vielen Seiten immer erlebt, dass es Proteste gibt. Und dass man im Grunde da auch, denke ich, das mehr willkommen heißen muss und dass in so einer großen Demokratie, in so einer Hauptstadt, ähnlich wie bei anderen Großveranstaltungen, da richtig vorbereitet werden muss und natürlich das auch willkommen geheißen werden muss, wenn junge Menschen protestieren wollen, weil das ja erstmal auch die erste Form ist von jungen Leuten, sich damit zu befassen, zu beschäftigen, auch dass sie dann meinen, damit schnell was bewirken zu können. Und wenn es da nur 1000 gibt, die so gewaltbereit sind und davon 70 auch noch die 70%, wie ich gehört habe heute in Ihrer Sendung, die Vermummung abnehmen, dann kann das doch nicht das Hauptthema sein und dann immer nur ja die bösen Protestler. Weil ich meine, wir haben Fußballspiele in Deutschland, die sind noch nicht verboten und das sehe ich auch nicht kommen. Und wenn ich das ein paar Mal habe machen müssen, Hamburg passieren, zum Bahnhof fahren, umsteigen, durch die Straßenbahn und so weiter und das ist ein Fußballspiel, da steht ja auch die Polizeispalier in Kampfanzug und das ist eigentlich bei jedem Fußballspiel. Und jetzt wird so getan, als wenn politisch interessierte Menschen sagen, wir wollen da gesehen werden, wir wollen gehört werden, dass das jetzt ein Problem wäre. Das finde ich ist eine grundverkehrte Einstellung. Ich finde, da kann man auch sagen, wir schaffen das und sagen, ja, ich meine, es wird sowieso was passieren, haben wir auch gehört. So oder so, wer ist schuld? Irgendwer wird dich hauen, irgendwie, ne? Und es trifft natürlich auch immer Unschuldige noch auf beiden Seiten, aber scheinbar lässt sich das ja gar nicht ändern, dass es auch immer irgendwo kaputte Fenster gibt. Aber dann braucht man das doch nicht darauf beschränken.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Hiske Debuhr aus Emden. Wir haben auch noch ein paar E-Mails bekommen, die so ein bisschen in dieselbe Richtung gehen. Michael Demski, ich lese die jetzt mal vor, weil die während der Sendung eingetroffen sind, konnte ich sie jetzt nicht mehr so richtig bewerten. Aber Michael Demski aus Oldenburg schreibt zum Beispiel, was für eine Aufhetze zwischen Polizei und demokratisch legitimierten Demonstranten. Eine ganze Stadt wird lahmgelegt für Themen, die den meisten Menschen nicht helfen werden. Auf Guantanamo oder in der Lüneburger Heide wären die Politiker der Weltwirtschaft aus G20 alle sicher. Und viele Polizisten könnten mit Demonstranten heute lieber ein Bier in einer Bar auf St. Pauli trinken und über den Sinn solcher Politiker diskutieren, unvermummt und ohne Kampfmontur. Wie gesagt, spontane Meinungen per E-Mail bei uns hier in der Redezeit angekommen. Annette Bierbaum aus Hamburg schreibt, unverständlich ist, dass nicht mehr Arbeitnehmern freigegeben wurde, beziehungsweise warum nicht mehr Arbeit nach Hause verlagert werden konnte. Es war nicht notwendig, dass der ganze Verkehr so katastrophal verlief. Wir haben ja vorhin auch einen Hörer aus dem Stau gehört. Arbeitgeber könnten auch mal etwas zu solch einem Ereignis beisteuern, schreibt Annette Bierbaum. Und ganz heftig die Meinung von Claudius Noack aus Hamburg. Warum gibt es ein Referendum zu Olympia in Hamburg, aber keins zu G20, Herr Scholz? Ich merke mir das bis zur Wahl. Ja, weil nochmal die Frage natürlich an unsere Gäste heute. Der Austragungsort, wir haben es gehört, es gab jetzt die erste etwas heftige Demonstration. Wir haben ja auch schon gesagt, also es gibt viele Gründe, warum sich die Politiker an einen Tisch setzen sollten. Die Frage ist nochmal gegen Ende der Sendung vielleicht, warum ausgerechnet jetzt in einer Metropole wie Hamburg? Nicole Rennwert, Sie waren ja von Anfang an der Meinung, das ist eigentlich auch gut, hier kann man Transparenz zeigen. Aber glauben Sie nicht auch manchmal, wenn Sie diese ganzen Meinungen so hören, dass die Leute das gar nicht nachvollziehen können?
Naja, wir haben ja bei dem G8-Gipfel in Heiligendamm gesehen, dass eine Verlagerung von einem Gipfel aufs Land und an die schöne Ostsee auch nicht unproblematisch ist. Und die Folgen der Errichtung von Sicherheitszonen rundherum, die spürt man bis heute nach. Von daher glaube ich, ist die Überlegung, wo machen wir das, wird immer eine ganz, ganz schwierige. Hamburg hatte gute Gründe, Ja zu sagen, als Hamburg das Angebot bekam. Denn Hamburg steht eben auch für Weltoffenheit. Und das wurde ja in den Beiträgen auch angesprochen. Es gibt ja auch wunderbare Formen des Protests. Es gibt sehr kreative Formen, in denen die Menschen ihre Unterstützung oder auch ihre Missbilligung kundtun. Das muss ja nicht alles gewaltbereit sein, sondern es gibt eben auch ganz, ganz lebendige, spannende Formen. Ich glaube auch, dass es schöne begleitende Events gibt, die diesen G20-Gipfel mitbegleiten. Aber natürlich sind diese Gewaltbilder verstören. Und natürlich weiß man, dass bei so einem Polizeiaufgebot immer auch Spannung da ist. Das hatte ja auch die Hörerin beschrieben, ob das bei einem Fußballspiel ist oder eben jetzt bei einem solchen Gipfel. Das erzeugt natürlich Gegenreaktionen.
Kommen wir nochmal zur politischen Komponente dieses Gipfels. Und da haben wir ja schon gehört, Gastgeberin ist Angela Merkel. Vorhin hat Ralf Siener, mein Kollege aus Brüssel, gesagt, sie ist im Grunde sozusagen die Hauptpsychologin, die versucht, alle an einen Tisch zu holen und damit dann auch ein Stück weit ins Gespräch zu bringen. Wir haben gehört, dass Wladimir Putin das erste Mal auf Donald Trump treffen wird, dass Donald Trump heute schon angekündigt hat, er sei auch ein Stück weit bereit, mal über alles zu reden, möglicherweise aber nicht mehr über den Klimaschutz, denn da hat er sich ja wohl offensichtlich doch sehr genau festgelegt. Ralf Siener, glauben Sie, dass in den nächsten zwei Tagen, Sie haben es ja im Grunde angedeutet, tatsächlich noch irgendwas passieren wird, womit wir alle gar nicht gerechnet haben, dass möglicherweise plötzlich auch Recep Erdogan sich ein Stück weit wieder mehr öffnet in Richtung Westen. Können wir da noch irgendwas erwarten, was plötzlich so ein Paukenschlag ist, wo die sagen, das ist das Signal von Hamburg und dann hat Olaf Scholz tatsächlich noch seine tolle Presse? Von Hamburg wird ein Signal ausgehen, dass alle weltgerechter werde.
Eine kleine Verblüffung wäre ja schon was. Also was ich verblüffend finde, ist, dass uns hier berichtet wird, also Erdogan ist, der ist. Aber er hat hier in Hamburg, was das Thema Freihandel anging, klar auch gesagt, ich unterstütze da Merkel und ich bin auf ihrer Schiene. Und wie gesagt, er war derjenige, der um das Gespräch im Atlantikhotel, das er jetzt gerade läuft, nachgesucht hat. Also da gibt es offenbar Bedarf von Erdogan, was ja auch auf eine gewisse innenpolitische Schwäche hindeutet. Wenn er diesen Gipfel hier in Hamburg bei Olaf Scholz braucht, um sein innenpolitisches Standing in der Türkei zu stärken, dann ist das auch so ein ganz kleiner Gradmesser. Der Krimi von Hamburg wird sein, das spielt sich hier heute Nacht ab und dann nochmal in der Nacht auf Samstag, dass natürlich die sogenannten Sherpas, also Röller für Merkel und die amerikanischen und weiter, jetzt an diesem Abschlussdokument basteln. So, und dann fällt irgendwann um Samstag um 10 Uhr vormittags der Hammer. Dann haben die ihren Kram aufgeschrieben und dann müssen sozusagen die Staats- und Regierungschefs, die Erdogans und Putins und Trumps dieser Welt und die Merkel entscheiden, was kommt jetzt wirklich in das Abschlussdokument rein. Dann ist die Stunde der Wahrheit und dann muss Olaf Scholz sehr genau hingucken, was passiert sozusagen an diesem Samstagvormittag bis zur Pressekonferenz um 15 Uhr. Gibt es eine Abschlusserklärung? Wird das Klima erwähnt? Wird der Freihandel erwähnt? Werden die Differenzen erwähnt oder fällt alles raus? Was passiert? Das ist der kleine spannende Event hier.
Jan van Aken, glauben Sie, dass wir tatsächlich so eine Art richtungsweisendes Schlussprotokoll bekommen werden, das, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, niemals verbindlich ist, sondern lediglich eine Absichtserklärung ist von diesen sogenannten G20-Staaten, bei denen ja sowieso nur 19 anwesend sein werden und das eine ist ja die Europäische Union auch noch. Also glauben Sie, dass tatsächlich hier was zustande kommen kann, was wirklich auch politisch ein Stück weit einen Neuaufbruch symbolisieren wird?
Nö. Also ganz sicher nicht. Ich glaube, das Beste, was bis jetzt herausgekommen ist, das ist das Umschwenken der SPD, die jetzt auch sagt, dass das Format ist nicht mehr zeitgemäß und das eben in Verbindung mit der Generalversammlung bringt.
Aber nicht alle in der SPD. Sigmar Gabriel hat nochmal gesagt, sie wollen sich bloß treffen.
Ja, aber Sigmar Gabriel unterstützt auch das Konzept. Olaf Scholz ist noch dagegen, weil der möchte ja den schönen Gipfel in seiner Stadt haben. Und da geht es eben nicht nur darum, irgendwie ist problematisch in der Stadt hier in Deutschland, sondern eben auch dieses politische Signal, das an die Generalversammlung anzubinden. Das ist schon mal ein großer Erfolg. Ob die sich irgendwann durchsetzen können in der SPD dann gegenüber der CDU, das ist auf dem anderen Blatt. Aber ich glaube, das ist auch schon ein Erfolg dieser Proteste und der ganzen Diskussion, die wir in den letzten 4 Monaten hatten. Und da kann ich auch nur mal sagen, ich finde das so toll, wie viele Leute hier in Hamburg zusammengekommen sind, aus ganz Deutschland, aus Europa und in Hamburg selbst, die auf die Straße gegangen sind. Wir hatten ganz tolle letzte Tage, gestern Abend 20.000 auf einer Tanzdemo. War nicht meine Musik, aber es war eine ganz tolle Stimmung. Und das geht ja seit Sonntag so und ich finde es wirklich toll, welche Solidarität jetzt auch gezeigt wurde, nachdem die Stadt Hamburg für mich ja völlig unverständlich keine Übernachtung angeboten hat. Das Schauspielhaus hat aufgemacht, die Kirchen haben aufgemacht. Also das ist eine ganz tolle Stimmung gewesen, muss ich sagen. Und diese Solidarität, die ist nach innen hier in Hamburg, die ist aber auch international oft auf diesem Gegengipfel. Also das finde ich ganz toll und umso schader finde ich die Bilder, die wir heute Abend gesehen haben. Und ich kann eigentlich nur an alle appellieren, lasst euch doch einfach nicht provozieren. Wir hatten tolle Tage, wir werden auch morgen und übermorgen noch tolle Aktionen haben, wir werden Demonstrationen haben und macht doch das Spiel der Polizei nicht mit. Die brauchen diese Bilder, um zu rechtfertigen, warum ihr nicht dort campen durftet. Lasst die doch ins Leere laufen.
Also Sie sagen, es gibt schon überwiegend gute Bilder aus Hamburg und deswegen hat sich der G20-Gipfel doch für das Ansehen der Stadt ein Stück weit gelohnt, wenn wir jetzt mal die Bilder von heute Abend hoffentlich nicht als Dauerbilder dann sehen
also in den nächsten Tagen. Ansehen der Stadt, weiß ich nicht, ob sich das gelohnt hat.
Sie haben doch gerade gesagt, das ist eine tolle Sache gewesen, offen und so alles Mögliche, also das sind ja schon gute Signale.
Ich glaube, bis jetzt, also bis heute Abend, sind glaube ich viele Leute der Meinung gewesen, naja, der Senat spinnt, die Grünen und die SPD spinnen völlig, dass sie hier den Gipfel einladen, aber keine Protestierenden hier übernachten lassen. Also ich glaube, das hat eher dem Image der Grünen und der SPD geschadet und dem Image Hamburgs glaube ich nicht so sehr, sondern es wird glaube ich eher parteipolitisch gesehen und weltweit, alle finden die Elbphilharmonie toll, aber haben übermorgen schon vergessen, wo sie das Foto gesehen haben.
Na, also insofern. Nicole Ranwert, vielleicht geben Sie uns noch mal so ein bisschen Hoffnung für die nächsten 2 Tage. Wir haben es ja von Ralf Siener gehört, dass er sagt, also es ist noch alles ein bisschen schwammig, aber wir werden mal gucken, vielleicht gibt es tatsächlich irgendwelche Signale. Glauben Sie daran, dass wir diese 2 Tage und damit dann ja auch diesen ganzen Aufwand rechtfertigen können am Ende und sagen, ja, es ist tatsächlich was passiert und die haben nicht nur zusammengesessen und haben Kaffee getrunken und haben sich hinterher mit ihrer eigenen Meinung wieder verabschiedet, sondern sie haben sich ausgetauscht und sie sind möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle ein Stück weit eingeschränkt auf eine gemeinsame Linie.
Ich bleibe jetzt natürlich bei der Linie, die ich schon die ganze Zeit vertreten habe.
Wollte ja so ein Hoffnungswort noch haben für den Rest der Tage.
Ich habe große Hoffnung, dass zumindest ein Schlusskommuniqué veröffentlicht wird. Und ich sehe den Wert zum einen darin, dass es eben zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die sich auch an dem G20-Gipfel reiben, aber auch die Themen sich mit den Themen beschäftigen, was ganz wichtig ist, weil die werden uns ja auch nach dem G20-Gipfel beschäftigen. Und ich unterstelle auch den Regierungschef eine gewisse Ernsthaftigkeit, was diese Themen angehen und hoffe deswegen, dass da was Vernünftiges bei rauskommt.
Wladimir Putin, Donald Trump das erste Mal an einem Tisch gemeinsam, auch in einem 4-Augen-Gespräch, wie wir gehört haben. Glauben Sie, dass da tatsächlich auch eine Annäherung auch im Sinne der Krisen in Syrien und in der Ukraine stattfinden kann?
Also nach wie vor glaube ich, für Syrien, da sind wir einer Lösung weit, weit entfernt. Das wird uns noch viele Jahre beschäftigen. Aber die Tatsache, dass man sich da trifft, das gibt uns einen ganz, ganz kleinen Hoffnungsschimmer.
Das Thema heute in der Redezeit anlässlich des Themenabends, das Mammutprojekt G20, was bringen Proteste und Gipfelrituale, das haben wir mit Ihnen besprochen und das haben wir auch mit unseren Gästen besprochen, sehr ausführlich, zunächst im Forum und dann jetzt in der Redezeit. Und wir hoffen natürlich sehr, dass sich die Bilder, die wir vorhin schildern mussten, hier von unserem Kollegen nicht wiederholen, die Ausschreitungen, die es offensichtlich gegeben hat bei einer Demonstration im Hamburger Hafen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich in den nächsten 2 Tagen dann positive Bilder. Bilder und auch positive Kommuniqués, die dann am Ende dieses Gipfels stehen werden. Mammutprojekt G20, was bringen Proteste und Gipfelrituale? Unser Thema im Themenabend. Diskutiert haben wir mit Jan van Aken. Er ist für die Linken im Bundestag und Mitorganisator der Demonstration Grenzenlose Solidarität statt G20. Mit Dr. Nicole Rennwert, Politikwissenschaftlerin, Fachgebiet transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und mit Ralf Siener, meinem Kollegen, dem ARD-Hörfunk-Korrespondenten in Brüssel. Und er berichtet zurzeit in Hamburg vom G20-Gipfel. Hatte schon viele Gipfel begleiten dürfen oder vielleicht ja auch müssen. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen guten Abend. Hoffentlich ruhige Tage in Hamburg. Und hoffen wir, dass alle die Nerven behalten. Schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.